Vater im Himmel, du bist so ein guter Vater. Wenn wir dich um Brot bitten, gibst du uns nicht Steine. Wenn wir dich um Wasser bitten, gibst du uns nicht Essig, sondern du gibst uns nur das Beste. Du weißt, was das Beste für uns ist und du gibst es uns gern. Du hast uns deinen Sohn Jesus gegeben, aus Liebe zu uns. Ich danke dir, Jesus, dass du uns so nahe gekommen bist und du hast uns auch deinen Geist gegeben. Danke, Heiliger Geist, dass du hier bist. Und Vater, wir brauchen dich, wir brauchen deine Gegenwart, wir brauchen dein Reden. Du kennst unsere tiefsten Bedürfnisse und wir bitten dich jetzt einfach, dass du uns berührst, dass du uns begegnest. Amen. Das mit dem Durst stimmt, glaubt. Ich habe vergessen, heute zu trinken. Ich glaube, deshalb habe ich jetzt Durst. Sonst müsste ich gar keinen Durst haben, oder, Elian? Sommer 2007, während meiner Studienferien, mache ich einen Missionseinsatz in Westafrika und besuche einen Freund, der Bibelübersetzer ist, für eine Nomadenvolksgruppe. Die heißen Idaksahak. Merkt euch diesen Namen. Idaksahak. Und wir gehen sie besuchen in der Sahelzone südlich von der Sahara-Wüste. Und es sind Leute, die so in Zelten wohnen. Die haben so ihre Herden, Ziegen und Kamelen und so und die reisen umher, weil sie ja ständig Nahrung und Wasser für ihre Tiere suchen müssen. Mitten in Niemandsland, wir haben sie zuerst gar nicht gefunden, es gibt keine Straßen, keine Dörfer, keine so Schilder, ja, in diese Richtung wohnen diese Leute gar nichts. Wir haben lang gesucht und irgendwann haben wir sie doch gefunden. Und dann lernte ich sie kennen und ihre schwierige Lebensgeschichte hören. Alles dreht sich ums Wasser. Mehr als an anderen Orten sind sie dort stark vom Wasser abhängig. Die haben lange Wege, bis sie Wasserquellen suchen. Aber besonders in der Regenzeit werden diese Wege kürzer. Alles wird grün, unglaublich dort in der Halbwüste und der Weg zum Wasser kürzer. Und ich war ganz neugierig und ich fragte sie, ja, wo holt ihr denn das Wasser her? Sie sagten, ja, komm mit. Und ich bin mitgegangen und die haben mir ihre Wasserquelle gezeigt. Die sagten, hey, zum Glück hat es in der letzten Zeit viel geregnet und da hat sich relativ viel Wasser aufgestaut und hier trinken wir und unsere Tiere unser Wasser. Ich dachte, ich höre nicht richtig. So ein dreckiges Wasser, man sieht die Hand nicht, wenn man sie reinsteckt. Aber die haben keine andere Wahl, keine andere Alternative. Die würden sonst verdursten. Und die Kinder haben einfach Wasser daraus geholt und richtig getrunken zum ihren Durst stillen. Ja, ein dreckiges Wasser stillt zwar ihren Durst, aber lässt sie immer wieder krank werden. Zum Beispiel dieser Junge da, der hatte eine schlimme Infektion an der Hand aufgrund von diesem Wasser. Stellt euch vor, was für Bakterien das sind. Und weit und breit keine Spitäler, keine Schulen. Ihre einzige Aufgabe als Kinder war, einen halben Tag sich auf den Weg zu machen, um eine Wasserquelle zu finden. Und den zweiten halben Tag diese Kanister, diese gelben Kanister zu füllen und zurück nach Hause zu gehen. Als ich dort war, lernte ich, was es heißt, dass sauberes Wasser enorm kostbar ist. Hey, es ist sowas nicht von selbstverständlich, dass wir genug Trinkwasser haben. Nachdem ich in die Schweiz kam, war ich ein paar Mal in meinem Zimmer, hatte ich so ein Waschbecken im Zimmer und ich war ein paar Mal so vor diesem Waschbecken und ließ das Wasser laufen und ich musste fast weinen. Aus Dankbarkeit, dass ich genug Trinkwasser habe, dass ich eine Quelle im Haus habe und andererseits an die zu denken, die ja überhaupt keine Chance haben, so etwas zu erleben. Hast du auch schon mal Gott für sauberes Trinkwasser gedankt? Ist dir jemals im Sinn gekommen, für Wasser zu danken? Es ist sowas von klar, dass wir genug Wasser haben, oder? Und dass wir trinken und dass dieses Wasser uns gut tut. Aber es ist ein Privileg, das die wenigsten von den Menschen von dieser Welt wirklich haben. Heute Morgen, als ich darüber nachgedacht habe, habe ich einfach Gott gedankt. Hey, so ein Privileg, so gut geht es uns, dass wir Zugang zu diesem frischen Wasser haben. Und jeder von uns kennt körperlichen Durst. Gott, unser Schöpfer, hat uns mit Durst ausgestattet. Es ist wie ein Flüssigkeitsmangel-Anzeiger. Wenn es zu wenig Flüssigkeit im Körper hat, kommen plötzlich Signale. Die Zunge zeigt, dass die Durst hat. Ein benommener Kopf, trockener Mund, schwache Knie. Unser Körper teilt uns mit, hey, Achtung, zu wenig Wasser. Und wisst ihr was, auch unsere Seele hat Durst immer wieder und auch sie signalisiert immer wieder, dass sie Durst hat. Wisst ihr, wie sie signalisiert? Unausgeglichenheit, innere Unruhe, Schuld, Angst. Was denkt ihr, will Gott, dass wir so leben? Sicher nicht. Hoffnungslosigkeit, Schlaflosigkeit, Einsamkeit, Bitterkeit, Reizbarkeit, Unsicherheit sind Warnsignale, Symptome einer inneren Trockenheit. Die Alarmglocken läuten. Hey, Achtung, Achtung, du brauchst wieder Wasser für dein Herz, für deine Seele, sonst vertrocknet all das in dir innen. Nimm Feuchtigkeit auf. Und die Frage ist ja, wo finden wir Wasser für die Seele? Man kann es nicht einfach kaufen gehen. Ich habe noch nie eine Flasche gefunden, mit einem Etikett. Ja, Seelendurstlöscher. Gibt es nicht, oder? Im Verkauf. Jesus gibt die Antwort auf diese Frage an einem Oktobertag in Jerusalem. Es ist schon wieder das Laubhüttenfest. Die Juden kommen zusammen, füllen die Straßen von Jerusalem und feiern dieses Fest zur Erinnerung an ihren Vorfahren in der Wüste, zur Erinnerung an das Wunder vom Wasser. Kennt ihr die Geschichte vielleicht? Die hatten kein Wasser, die waren alle durstig, die fingen an zu jammern und Gott hat Mose befohlen, hey, aus dem Felsen, er soll zum Felsen sprechen und aus dem Felsen soll ein Strom vom Wasser fließen. Und die denken an diesem Laubhüttenfest, daran und gießen auch selber Wasser und ein Priester geht immer jeden Morgen 7 Tage lang und füllt einen Krug mit Wasser und unter Posaunen bringt er diesen Krug in den Tempel, gießt er das Wasser auf dem Altar als Erinnerung an diesen Ereignis in der Wüste und am 7. Tag, dem größten Tag, geht er 7-mal um diesen Altar und 7 Krüge mit Wasser gießt er über diesen Altar. Und auch Jesus ist an diesem Fest dabei und am 7. Tag ist er auch mitten unter den Leuten in dem Tempel und die Leute fragen sich, ja, werden diese jüdischen Gelehrten Jesus endlich als den Messias anerkennen? Wird er vielleicht wieder ein Wunder tun? Aber nein, was macht Jesus? Er nutzt diese Chance und alle sehen das Wasser hier und haben dieses Bild vor Augen und sind Gott dankbar für die Fürsorge, für das Trinkwasser. Und Jesus steht auf und sagt Folgendes. Wir lesen in Johannes 7, Vers 37. Am letzten Tag, dem größten Tag des Festes, trat Jesus vor die Menge und rief, wer Durst hat, soll zu mir kommen und trinken. Wer Durst hat, soll zu mir kommen und trinken. Die Priester in ihren prächtigen Gewändern, die drehen sich um. Hey, was ist da los? Alle Leute sind ganz aufmerksam auf Jesus. Die kennen ihn. Schon 2,5 Jahre ist Jesus unterwegs, heilt viele Kranke, befreit, dämonisierte, lehrt die Botschaft von Gott. Und die Leute kennen Jesus. Und jetzt steht Jesus auf und ruft, besser gesagt, und schreit. Er schreit wie der Blinde, der um Seelicht bittet. Er schreit wie der Petrus, der am Versinken im Wasser ist. Johannes gebraucht genau das gleiche Wort. Was denkt ihr, wie hat Petrus geschrien? Oder der Blinde? Ziemlich geschrien, oder? Und genauso schreit Jesus hier. Wir denken, ja, Jesus ist immer so ein Sanftmütiger und wir haben so ein Bild von Jesus, aber stell dir mal vor, ein schreiender Jesus, oder? Jesus schreit richtig, er fordert Aufmerksamkeit. Gott schlägt mit dem Hammer auf die Bank des Himmels. Warum schreit er? Er schreit, weil seine Zeit kurz ist. 6 Monate später würde Jesus ein Kreuz durch diese Gassen tragen, am Kreuz sterben für die Menschen. Und die Menschen haben Durst, sie brauchen Wasser, nicht nur für ihre Kehle, sondern für ihr Herz. Deshalb lädt Jesus sie ein, verdorrt ihr in eurem Inneren, dann kommt zu mir und trinkt. Jesus kann für unser Herz tun, das, was Wasser für unser Körper tut. Das Wasser hält das Herz geschmeidig, bewässert es, erweicht das Krustige und wäscht das Rostige. Und wie Wasser geht Jesus dahin, wo wir nicht hinkommen. Aufgrund seiner molekularen Struktur hat Wasser eine ganz besondere Eigenschaft. Es kann sich teilen und zum Beispiel in einem Felsen reinkommen, versickern, und es kann sich sammeln und den Rheinfall hinunterdonnern. Gell, Michi, im Schaffhausen. Wasser fließt dahin, wo wir nicht hinkommen. Und das tut auch Jesus. Er kommt dahin, wo wir nicht kommen, und er spült unsere Ängste weg, unsere Sorgen. Er erreicht die innersten Tiefen unseres Herzens, unserer Seele und wäscht es ab. Und er tut es, ohne dass wir ihm Weisungen erteilen. Wir erteilen dem Wasser auch keine Weisungen. Ich sage nicht, ich schaue genau das Wasser an und sage, hey, im Fall 3 Tröpfchen für die Nieren, die nächsten 10 für den Herzkreislauf und den Rest gegen Norden in den Kopf, der braucht heute ziemlich viel Wasser. Nein, das machen wir nicht. Oder? Das Wasser weiß von allein, hey, wo es hinfließen muss. Und so ist es auch Jesus. Das Einzige, was wir müssen, ist das Wasser in uns aufnehmen, oder? Es bringt nichts, ein Glas voll Wasser hier neben mir zu haben. Ich könnte verdursten mit einem Glas Wasser neben mir. Oder ich könnte bis hier im Wasser stehen und verdursten, wenn ich nicht trinke, wenn ich es nicht aufnehme. Und so sagt auch Jesus hier, wer Durst hat, soll zu mir kommen und trinken. Jesus aufnehmen und sagen, Jesus, du darfst in meinem Leben kommen. Bitte komm in meinem Inneren, still du meinen Durst. Hast du Durst nach echtem Leben? Nach einem Leben, wo du geliebt, angenommen bist, wo du spürst, wo du herkommst und wo du hingehst, wo du immer wieder weißt, wo du die Motivation und die Kraft empfängst zum Weiterleben? Jesus sagt, komm und trink. Es ist interessant zu sehen, an wen sich diese Einladung richtet. Das heißt ja, wer Durst hat oder wenn jemand Durst hat. Bist du ein jemand? Ja, oder? Manche wollen dir sagen, du bist ein Niemand, aber das stimmt nicht. Gott sagt, du bist ein Jemand. Und wenn du ein Jemand bist, dann kannst du kommen. Und wenn du Durst hast, kannst du kommen. Die einzige Voraussetzung ist einzugestehen, ja, ich habe Durst. Aber wisst ihr, was das Spezielle ist? Jesus verwendet diese Worte, bringt diese Einladung zum Trinken an einem Fest. Es ist ein Riesenfest. Man muss annehmen, die haben genug zu trinken, genug zu essen. Die feiern so richtig ausgelassen. Soll es hier wirklich durstige Leute geben? Wirklich? Und so geht es uns Menschen auch oft in unserem Leben. Wir denken, hey, was, Durst? Das kennen wir gar nicht. Wir verdrängen unseren Seelendurst. Und wir denken, ja, Angst ist zum Beispiel etwas ganz Normales, so wie vielleicht genetisch bedingt, so wie manche Leute schwache Knöchel haben oder die Haare mit der Zeit verlieren, so habe ich manchmal Angst oder Sorgen, ja, das gehört auch dazu, oder all diese Warnsignale, denken wir, ja, die gehören einfach dazu, es ist unser Kampf, aber die sind nicht einfach Bestandteil unserer Reise, sondern die sind Hinweise. Hinweise darauf, dass unsere Seele durstet. Und es ist so wichtig, darauf zu achten. Betrachte den Kummer deines Herzens nicht als Kampf, sondern als einen inneren Durst, der gestillt werden muss. Setze dich nicht über die Einsamkeit hinweg. Streite deinen Ärger nicht einfach ab. Deine innere Unruhe, die Magenkrämpfe, das Angstgefühl. All das lässt Warnsignale im Himmel aufleuchten. Wir hier unten brauchen dringend Wasser. Lass dein Herz nicht wie eine Rosine vertrocknen. Achte auf deinen Durst. Nach was hast du Durst? Aber wisst ihr, wir können diesen Durst auch betäuben. Wisst ihr, was Leute aus einem Indianerstamm in Südamerika machen, wenn sie auf einer langen Reise sind und keine Wasserquelle in Sicht haben? Die kauen Blätter von einer kokainhaltigen Pflanze, vielleicht kennt ihr das auch in Brasilien, um ihren Durst zu betäuben. Und eine Zeit lang spüren die gar nicht, die sind glücklich, die spüren gar nicht, dass sie Durst haben. Aber das ist enorm gefährlich, wenn das ständig macht. Wenn man einfach diese Blätter kaut, statt Wasser zu trinken, befindet sich der Körper in großer Gefahr. Das können wir nicht machen. Und Jesus redet hier vom Durst nach echtem Leben. Und wir würden denken, hey, an diesem Fest, die haben alles gut. So für 7 Tage, eine Woche lang wollen die Leute einfach vergessen, dass sie von den Römern unterdrückt werden, dass sie Probleme haben. Und jetzt kommt Jesus und sagt, hey, wer Durst hat. Aber die sind schon am letzten Tag von diesem Fest. Und die Frage stellt sich, ja, was bleibt? War das jetzt erfüllend oder bleibe ich innerlich doch irgendwie leer? Und die Frage stellt sich auch uns nach jeder schönen Erfahrung in unserem Leben. Wir denken, hey, das war's. Und merken wir, hey, die Partys sind vorbei. Der letzte Tag kommt und der Durst ist immer noch geblieben. Die können uns nicht wirklich geben, was sie uns versprechen. Sie betäuben einfach unseren Durst. So viele Menschen fühlen sich einfach mit Aktivitäten, die ganze Freizeit, die arbeiten wie verrückt und nachher am Wochenende fühlen sich die Tage mit Aktivitäten einfach zum ihren Durst betäuben. Zum sagen, hey, besser setze ich mich damit gar nicht auseinander, sonst habe ich ein Problem damit. Und die wollen wie vergessen, dass ihre Herzen durstig sind. Und Jesus sagt hier, wer Durst hat, soll zu mir kommen und trinken. Das ist eine Einladung. Und wisst ihr, was man mit einer Einladung machen kann? Annehmen oder dankend oder nicht dankend ablehnen. Und gerade hier ist die Versuchung, die wir als Menschen immer wieder haben, dass wir andere Einladungen für wichtiger erachten als die Einladung von Jesus. Es ist wie auf einem italienischen Markt. Wartet auch schon mal auf einem italienischen Markt. Ich erinnere mich in Luino, dort wo die Salamis und Käse verkaufen und die trockenen Tomaten. Und alle rufen, hey, komm zu mir, komm zu mir. Hey, das Beste von den Salamis Italiens und hier hat es Käse und so weiter. Und alle rufen laut, komm und iss. Die versprechen dir nur das Beste, oder? Und so habe ich den Eindruck, das ist manchmal auch in unserem Leben. So viele Sachen rufen uns das Gleiche, was Jesus uns ruft. Wer Durst hat, der komme zu mir. Wer Durst hat, der komme zu mir, der komme zu mir. Hast du Durst? Ich kann deinen Durst stillen. Die Arbeit ruft dir. Arbeite noch mehr, noch mehr, noch mehr. Und ich kann deinen Durst nach Anerkennung, nach Angenommensein stillen. Süchte rufen dir zu. Komm und trink, komm und nimm. Ich kann deinen Durst stillen. Menschen rufen dir zu, komm und trink. Ich stille deinen Durst nach Liebe. Erfolg, Karriere, all diese Sachen rufen uns zu. Komm, wer Durst hat, komm und trink. Und jeden Tag müssen wir uns entscheiden. Auch die Flasche der Religion, die bietet uns an, komm und trink. Aber interessanterweise ist Jesus an einem religiösen Fest dabei und er weist nicht auf die religiösen Symbole, auf den Tempel und auf all die Sachen hin und sagt, hey, das sind die Quellen des Wassers, sondern sagt, nein, ich bin es. Religion kann dich nur beruhigen, aber kann deinen Durst nicht wirklich stillen. All diese religiösen Praktiken, die können deinen Durst nicht wirklich stillen. Und hier spricht Jesus zu Kirchgängern, würden wir heute sagen. und ihr sagt, hey, das ist nicht genug. Auch diese Flasche mit der Aufschrift Religion kann deinen Durst nicht stillen. Wir sollen Jesus trinken. Kommt zu mir und trinkt, sagt Jesus. Und interessanterweise gebraucht Johannes hier ein Verb, das bedeutet immer wieder trinken. Hast du auch schon mal bei Jesus getrunken? Wie geht das überhaupt? Das klingt zuerst einmal so abstrakt. Wie können wir überhaupt bei Jesus trinken? Habt ihr auch schon mal erlebt? Habt ihr auch schon mal bei Jesus getrunken? Noch nie? Ein bisschen lauter. Wie geht das? Im Wort lesen. Das heißt zum Beispiel in den Psalmen, das Wort ist wie eine Quelle oder das Wort nährt mich. Wie können wir sonst bei Jesus trinken? Zeit verbringen mit Jesus im Gebet. Ich rede mit ihm, ich höre auf ihn. Ich bin einfach still vor Gott und ich erlebe, wie er meine Seele stillt, den Durst meiner Seele stillt. Oder zusammen mit anderen Menschen im Gottesdienst oder in einer Kleingruppe oder in Zeiten von gemeinsamem Gebet will Jesus unseren Durst stillen. Aber wisst ihr was? Es ist sehr schade, wenn wir nur einmal trinken und dann fertig. Wisst ihr, wenn ich nur dieses Glas trinke und dann nie wieder, dann ist es schwierig, oder? Es genügt nicht, nur einmal bei der Bekehrung Jesus aufgenommen zu haben und zu sagen, oh, ist alles gut. Oder es genügt auch nicht, nur einmal in der Woche. Was würde passieren, wenn ich nur einmal in der Woche trinken würde? Ich würde gar nicht hier stehen, oder? Und es besteht so oft die Gefahr, dass wir im Gottesdienst kommen und sagen, also jetzt komme ich und trinke richtig viel und das soll, ich bringe noch ein paar Flaschen mit und das sollte bis nächsten Sonntag hoffentlich ausreichen. Was meint ihr? Ist das gesund? Nein. Ich muss euch leider enttäuschen, aber das reicht nicht aus. Auch die besten Predigten, auch der beste Worship, auch die größten Gebete können das nicht bewirken. Jesus sagt, hey, komm immer wieder. Komm immer wieder, verbring Zeit mit mir. Lass dich immer wieder beschenken. So wie wir täglich trinken und essen, so braucht auch unsere Seele tägliches Wasser. Wir sollen Jesus oft trinken. Das ist seine Einladung. Wer Durst hat, soll zu mir kommen und trinken. Und zu ihm kommen heißt es nicht einfach, ja, ich nehme irgendeine Lehre an, sondern es hat mit deinem Kontakt zu tun. Wenn du eingeladen wirst von irgendjemand, was machst du dann? Du gehst zu dieser Person, oder? Nach Hause, gibst die Hand und sagst, hallo, danke für die Einladung. Hey, schön, was gibt es zu essen, zu trinken? Und wir fangen an zu reden. Und ich sitze neben dir und sage, hey, so schön, dass du mich eingeladen hast, das ist aber nett, oder? Und so ist auch bei Jesus. Zu ihm kommen und trinken heißt, hey, ich gehe auf ihn zu, ich spreche mit ihm. Die Bibel nennt das Gebet und sagt, hey, das hätte ich gern, oder? Oder ich bin froh, dass du mich eingeladen hast. Und so können wir mit Jesus kommunizieren und sagen, ja, jetzt komme ich zu dir und das sind meine Bedürfnisse. Und wisst ihr was, wenn jemand mich einlädt, der mich besonders gut kennt und sagt, hey, fühl dich wie zu Hause. Wisst ihr, was ich dann machen kann? Also wenn ich Durst habe oder Hunger habe, dann warte ich nicht lange, sondern ich gehe direkt zum Kühlschrank und bediene mich oder zum Wasserhahn. Und ja, wenn es heißt, fühl dich wie zu Hause, dann bediene ich mich einfach, oder? Und so ist es auch bei Jesus. Hey, wenn er mich einlädt und sagt, komm und trink, bediene dich einfach. Dann kann ich sagen, Jesus, ich sage dir einfach, das brauche ich. Bitte gib mir Wasser, ich habe Durst nach dir. Jesus gibt, Gott ist ein gebender Gott. Ist das nicht unglaublich? Er möchte uns beschenken. Bevor er irgendetwas von uns erwartet, sagt er, wer Durst hat, soll zu mir kommen und trinken. Und erst nachher geht er weiter. Erst nachdem wir empfangen haben, passiert eine merkwürdige Wendung. Aus Menschen, die durstig waren, verwandelt Jesus zu Menschen, die sogar weitergeben können. Es heißt hier, wenn jemand an mich glaubt, werden aus seinem Inneren, wie es in der Schrift heißt, Ströme von lebendigem Wasser fließen. Wow, was für ein Bild. Aus durstigen Menschen macht Jesus Menschen, die selber zu einer Quelle von lebendigem Wasser werden. Und dieses Bild fasziniert mich einfach. Nicht nur ein wenig Wasser, nicht nur ein paar Tropfen, nicht nur ein Bächlein, nicht nur ein Strom, sondern Ströme vom lebendigen Wasser. Was denkt ihr, wie viel Wasser ist das? Ich habe gedacht, ja, so durch die Tour fließt richtig viel, durch den Rhein auch viel. Und so mehrere nebeneinander. Unglaublich. Hey, da ist Überfluss, da ist ein Versprechen von Jesus. Hey, ich gebe dir nicht so nur ein bisschen, ja, ich gebe dir ein bisschen morgen, vielleicht noch ein bisschen, sondern hey, wirklich, das tönt für mich nach einem Leben im Überfluss. Aber kennen wir das wirklich? Haben wir das? Und Jesus sagt, hey, ich stille nicht nur deinen inneren Durst, sondern ich gehe noch weiter. Ich gebe dir so viel, ich fülle dich so viel auf, dass du weitergeben kannst. Aus einem Empfangenden wirst du zu einem Gebenden. Ich gebe dir so viel, dass du nie zu kurz kommst. Ich gebe dir so viel, dass du weitergeben kannst. Aus dir werden Ströme vom lebendigen Wasser fließen. Das, was du bei mir gefunden hast, kannst du weitergeben. Ströme der Rettung, Ströme der Heilung, Ströme der Liebe. All das wird aus uns fließen. Das, was in uns hineinkommt, wird herausfließen. Wir können es nicht für uns behalten. Wenn wir das, was wir von Jesus empfangen haben, weitergeben, werden wir erleben, wie neues Leben entsteht um uns herum. Und hier heißt es, interessant, wenn jemand an mich glaubt, werden aus seinem Inneren, wie es in der Schrift heißt, Ströme von lebendigem Wasser fließen. Ich habe mich gefragt, ja, was meint Jesus damit? Hat er irgendeine bestimmte Stelle aus dem Alten Testament im Kopf? Im Hesekiel, im Kapitel 47, gibt es ein faszinierendes Bild. Das bewegt mich enorm. Hesekiel beschreibt einen Tempel, den gab es noch nicht. Auch zur Zeit von Jesus gab diesen Tempel nicht, so wie er beschrieben wird. Ein Tempel, und aus diesem Tempel fließt ein Strom, und je weiter, je tiefer, und kommt an verschiedenen Orten hin. In der Wüste, wo es kein Leben gab, kommt dieser Strom hin und belebt es sogar zum Toten Meer, zu einem so lebensfeindlichen Umgebung, wo kein Fisch länger als 3 Minuten überleben kann. Dieser Fluss, dieser Strom fließt dorthin und belebt sogar das Tote Meer, und Fische können darin wohnen. Was für ein unglaubliches Bild. Ein Strom von lebendigem Wasser, überall wo dieser Strom hinkommt, wird es heil, gesund, entsteht neues Leben. Und wisst ihr, was mich fasziniert? Im Neuen Testament heißt es, wir. Wir sind ein Tempel des Heiligen Geistes. Und wenn Jesus sagt, dass aus uns Ströme vom lebendigen Wasser fließen werden, dann heißt das, dieses Bild von Hesekiel 47 soll auch unser Leben beschreiben. Dass wir so viel Wasser von Jesus empfangen, Wasser, das unser Inneres zuerst heil macht, gesund macht, wiederherstellt, unser eigenen Durst stillt, und dann empfangen wir so viel, dass wir weitergeben können. Und wisst ihr, was passiert in unserer Umgebung? Menschen werden heil, Menschen werden wiederhergestellt, ihren Durst wird gestillt, neues Leben entsteht. Aus dem Toten Meer entsteht eine Umgebung, wo Menschen leben können. Und das will Gott durch mich und dich bewirken. Ist das nicht unglaublich? Habt die Frage ist, wie? Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber manchmal denke ich, Ströme von lebendigem Wasser, wo sind die? Kennst du das auch? Ich habe manchmal den Eindruck, ja, so ein paar Tropfen gehen schon weiter. Ich erlebe schon, wie Jesus meinen Durst stillt, wie er mich immer wieder beschenkt. Aber wenn es um Weitergeben geht, ich habe den Eindruck, es ist so wenig, nur ein Bächlein, wenn überhaupt. Und manchmal geht gar nichts. Oder wo sind denn die Ströme von lebendigem Wasser? Jesus spricht nicht nur von einem Strom, von Ströme von lebendigem Wasser. Ich stelle mir das etwas anders vor, als ich es bis jetzt erlebt habe. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Kennst du diese Ströme in deinem Leben? diese Frage beschäftigt mich immer wieder. Wie können wir selber immer genug Wasser für unseren Durst haben und sogar so viel, dass es überfließt? Wie können wir Ströme von lebendigem Wasser aussenden? Es sind noch so viele Menschen in unserer Umgebung, die durstig sind. So viele Menschen, die an falschen Quellen ihren Durst zu stillen versuchen. So viele Menschen, die am Verdursten sind ohne Jesus. Und wo sind die Ströme? Wieso fließt so wenig weiter? Der Apostel Johannes erklärt uns hier weiter, was Jesus mit diesen Strömen meint. Er sagte das im Hinblick auf den Heiligen Geist, den die empfangen sollten, die an Jesus glaubten. Der Geist war zu jenem Zeitpunkt noch nicht gekommen, weil Jesus noch nicht in seiner Herrlichkeit offenbart worden war. Also an diesem Laubhüttenfest war der Heilige Geist noch nicht gekommen. Erst nach der Kreuzigung, Auferstehung und Himmelfahrt von Jesus kam Pfingsten. Erst dann wurden die Gläubigen mit dem Heiligen Geist erfüllt. Es geht um den Heiligen Geist. Er bewirkt diese Ströme von lebendigem Wasser. Deshalb ist es so wichtig zu fragen, ja, wie bekommen wir den Heiligen Geist? Am Pfingsten waren die Leute so bewegt und haben gefragt, was sollen wir tun? Und der Petrus sagte, kehrt um und jeder von euch lasse sich auf den Namen von Jesus Christus taufen. Dann wird Gott euch eure Sünden vergeben und ihr werdet seine Gabe, den Heiligen Geist, bekommen. Wir sehen, das gehört zusammen. Umkehren bedeutet, ich mache einen 180-Grad-Wende. So wie ich bis jetzt gelebt habe, ich wende mich von diesem Leben und ich wende mich Jesus zu. Umkehren bedeutet, die Steine und den Mist aus meinem Leben ausräumen, damit das Wasser des Lebens uns richtig erfüllen kann. Und dann bitte ich Jesus, dass er mich mit einem Heiligen Geist erfüllt. Das gehört zusammen, umkehren. Ich lasse mich taufen, Jesus vergibt meine Sünden und kommt in meinem Leben durch den Heiligen Geist. Jesus stillt unseren Lebensdurst, indem er uns den Heiligen Geist schenkt. Hast du Durst nach Liebe? Wir lesen in der Bibel in Römer 5, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unseren Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Ja, es ist wunderbar zu erleben, wie Menschen uns die Liebe erwidern. Aber hier gibt es auch einen wunden Punkt, weil nirgends können wir so tief verletzt werden wie in diesem Bereich. Dass wir enttäuscht werden, dass Menschen, die wir lieben, die wir geliebt haben, uns nicht mehr lieben. Und wir spüren immer wieder, es bleibt dieser Durst. Und Menschen können diesen Durst nach Liebe nicht wirklich stillen. Deshalb ist es so wichtig zu wissen, hey, der Heilige Geist hat die Liebe Gottes in meinem Herzen ausgegossen. Suche nicht länger, dass Menschen dir diesen Durst nach Liebe stillen, sondern bitte den Heiligen Geist, dir zu zeigen, wie Gott dich liebt. Dich spüren zu lassen, dass Gott wirklich seine ganze Liebe in deinem Herzen ausgegossen hat. Hast du Durst nach Anerkennung und Annahme? In Römer 8, 15, 16 heißt es, denn der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch nicht zu Sklaven, sodass ihr von neuem in Angst und Furcht leben müsstet. Er hat euch zu Söhnen und Töchtern gemacht. Und durch ihn rufen wir, wenn wir beten, Abba, Vater. Ja, der Geist selbst bezeugt es in unserem Innersten, dass wir Gottes Kinder sind. Wir müssen uns nicht länger als Sklaven verhalten, dass wir gefangen sind von der Meinung anderen Menschen. Was denkt er über mich? Komme ich gut an oder nicht? Wir müssen nicht länger Anerkennung und Annahme bei Menschen suchen, sondern Gott sagt uns, hey, wenn du Jesus aufgenommen hast in deinem Herzen, dann bist du mein Sohn, meine Tochter. Du kannst sagen, Abba, Vater. Und der Geist Gottes, der in mir wohnt, bezeugt meinem Geist, dass ich ein Kind Gottes bin. Hast du es auch schon mal erlebt? Der Heilige Geist bezeugt immer wieder, du bist ein Kind von Gott, du bist angenommen, du bist geliebt, du musst nichts beweisen, du musst nichts leisten, um angenommen zu werden. Und falls du das vergessen hast, falls du Durst hattest in diesem Bereich, sag Heiliger Geist, bezeuge du in meinem Inneren, dass ich ein Kind Gottes bin. Zeig mir, wie Gott über mich denkt, wie er mich sieht. Und wenn du Durst nach Geborgenheit und Sicherheit hast, dann hat dir Gott etwas zu sagen heute. Durst nach Geborgenheit und Sicherheit, wer hat das nicht? Nach Nizza und nach Istanbul und Ankara. Wer hat nicht ein Bedürfnis nach Sicherheit in dieser unsicheren Welt? Und die Menschen sind verzweifelt. Man weiß bald nicht mehr, wo man hin in den Ferien gehen kann. Viele sagen ihre Ferien ab. Wo gibt es Sicherheit? Wir lesen hier in der Bibel, auch ihr gehört jetzt zu Christus, ihr habt die Botschaft der Wahrheit gehört, das Evangelium, das euch Rettung bringt. Und weil ihr diese Botschaft im Glauben angenommen habt, hat Gott euch, wie er es versprochen hat, durch Christus den Heiligen Geist gegeben. Damit hat er euch sein Siegel aufgedrückt, die Bestätigung dafür, dass auch ihr jetzt sein Eigentum seid. Wisst ihr, ein Siegel steht für Schutz. Ein Siegel ist die Garantie, ich gehöre zu Gott, ich bin sein Eigentum. Und wisst ihr, was passiert, wenn ich Gottes Eigentum bin? Dann hat er Interesse, zu mir zu schauen. Dann hat er Interesse, mich zu beschützen, mich zu leiten, mich zu begleiten, oder? Wenn mein Auto mein Eigentum ist, dann werde ich sehr darauf achten, dass ich keine Beule mache, oder? Werde ich sehr darauf achten, dass ich keinen Unfall mache, was in meiner Kraft steht, oder? Wie viel mehr Gott, der uns seinen Siegel aufgedrückt hat, als Zeichen, dass wir sein Eigentum sind, wie viel mehr finden wir bei ihm Sicherheit und Geborgenheit. Er hat uns nicht gesagt, hey, ich verspreche euch, dass all diese Katastrophen euch nicht, ihr all das nicht erleben werdet. Er hat das nicht versprochen. Aber mitten im Leid, mitten in Schwierigkeiten, mitten in Katastrophen finden wir bei Gott Geborgenheit und Sicherheit. Wisst ihr, was mich bewegt hat? Die Kirchen in Nizza waren voll. Am nächsten Tag. Heute sind die Kirchen, ich kann euch garantieren, die sind auch ganz voll. Voll, voll, voll. Aber vorher sagten Leute, was Gott? Liberté, Fraternité, Egalité, da hat Gott keinen Platz. Manchmal lässt Gott so Katastrophen zu, um uns zu zeigen, letztendlich gibt es in dieser Welt keine Sicherheit, keine Geborgenheit. Nur Gott kann uns wirklich Sicherheit und Geborgenheit schenken durch seinen Geist. All diese Formen von Lebensdurst stillt Jesus durch den Heiligen Geist. Und er macht uns nicht nur satt, sondern der Heilige Geist lässt auch aus uns diese Ströme von lebendigem Wasser fließen. Es geht nicht darum, dass ich mich noch mehr anstrengen muss, oder? Ich wüsste auch nicht wie. Einfach hinsitzen und denken, ja, jetzt müsste ich den Hahn noch stärker aufmachen. Das geht gar nicht. Vielleicht gibt ihr mir eine Idee, aber ich wüsste nicht, wie ich mich noch mehr anstrengen soll, dass noch mehr Ströme fließen. Aber die gute Nachricht ist, es geht gar nicht um mich und meine Kraft, sondern es heißt in Apostelgeschichte 1,8, aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden. Und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein. In Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und überall sonst auf der Welt, selbst in den entferntesten Gegenden der Erde. Seine Kraft wird uns befähigen. Seine Kraft bewegt in uns, dass Ströme vom lebendigen Wasser fließen. Es geht nicht um uns. Seht ihr, der Heilige Geist macht einen entscheidenden Unterschied in meinem Leben. Ob aus uns Ströme von lebendigem Wasser fließen oder nicht, hängt von seinem Wirken in mir und durch mich ab. Deshalb, wir können uns nicht leisten, den Heiligen Geist zu vernachlässigen. Wir können uns nicht leisten, ihn zu betrüben durch unser Reden, durch unser Verhalten. Er ist sehr sensibel. Und wenn wir ihn betrüben, dann fließt es nicht weiter. Wir können uns nicht leisten, ihn auszulöschen, sein Wirken zu dämmen, indem wir Angst haben vor ihm, indem wir ihn versuchen zu kontrollieren. Nein, Ströme fließen, wenn wir ihm die ganze Freiheit geben, sagen, der Heilige Geist, du darfst wirklich die ganze Kontrolle über mein Leben haben. Du kannst in mir fließen, in jedem Bereich von meinem Leben und aus mir heraus. Was passiert, entscheidest du. Aber wenn wir ständig kontrollieren wollen, dann hat er nicht die Freiheit, weiter zu fließen. Es ist wie wenn wir so eine Schranke einbauen und sagen, jetzt darfst du ein bisschen fließen und jetzt mache ich wieder zu. Und hey, der Heilige Geist ist Gottes Geist. Und er sagt, wenn wir den Vater bitten, dann gibt er uns etwas Gutes. Sein Wirken in unserem Leben ist etwas enorm Gutes. Deshalb können wir ihm die Kontrolle abgeben und sagen, ja, mach du das. Ich lebe einfach seit längerer Zeit mit dieser großen Sehnsucht in meinem Herzen. Aus mir sollen Ströme von lebendigem Wasser fließen. Ich will mich nicht mit weniger zufrieden geben. Ströme sollen fließen, nicht nur ein paar Tropfen. Deshalb sage ich immer wieder, ich will nicht, dass mein Leben ohne den Heiligen Geist erklärbar ist. Wenn Menschen mich anschauen und sagen, hey, was ist das für ein komischer Typ? Was hat er, was ich nicht habe? Dass ich sagen kann, ja, es ist der Heilige Geist in mir, der am Wirken ist. Nicht ich, sondern seine Kraft. Er soll mich erfüllen, er soll mich bestimmen. Dass noch mehr Menschen gerettet werden. Dass noch mehr Menschen Heilung erfahren. Dass noch mehr Menschen zu Nachfolger von Jesus werden, die zu Multiplikatoren werden, die dieses Wasser weitergeben. Ein Leben im Überfluss, das ist unsere Bestimmung. Lass dich nicht mit weniger zufrieden. Vielleicht lebst du schon seit x Jahren mit Jesus und denkst, ja, bis jetzt habe ich es nicht erlebt, also viel mehr kann ich nicht mehr erwarten. Nein, das stimmt nicht. Es gibt immer mehr. Es gibt immer mehr. Hey, es sind Ströme von lebendigem Wasser, die hier genannt werden. Ich habe mich in den letzten Tagen gefragt, ja, wie sieht es konkret aus, wenn Ströme fließen? Oder man muss eine Vision haben, ein Blick von der Zukunft, das uns begeistert. Was denkt ihr, wie sieht es in unserem Umfeld aus, wenn Ströme von lebendigem Wasser fließen? Wie stellt ihr euch das vor? Ich habe gedacht, hey, das, was in meinem Leben passiert ist, als dieser Strom kam, müsste auch in meinem Umfeld passieren, oder? Ich wurde gerettet, mir wurden die Sünden vergeben, ich wurde im Dienst berufen, der Heilige Geist ist dran, die Geistesfrucht in meinem Leben wachsen zu lassen, er hat noch viel zu tun, ja, das braucht noch sehr viel, aber ansatzweise sehe ich, dass etwas wächst, oder? Die Liebe zu Jesus wächst. Und ich denke, das, was in mir selber passiert, passiert auch in meinem Umfeld, oder? Menschen werden gerettet, Menschen werden wiederhergestellt, erfahren Heilung, Vergebung, Freude, Liebe, Ströme der Gnade fließen. Frieden kommt von mir aus. Das ist möglich. Der Heilige Geist ist in uns gekommen, um genau das zu bewirken, dass Ströme fließen. Lass uns mal fragen, hey, wie sieht mein Leben aus? Was strömt aus meinem Inneren heraus? Du musst nur in deinem Umfeld schauen. Was passiert in deinem Umfeld? Blühen Menschen auf? Geht es ihnen gut in deiner Umgebung? Was bewirken deine Worte, dein Verhalten? Leben Menschen wirklich auf? Oder strömen aus unserem Inneren Ströme vom Salzwasser aus, die zerstörerisch sind, die vieles kaputt machen? Jesus sagt uns, wir sollen zu ihm kommen. Wer Durst hat, soll zu mir kommen und trinken. Wenn jemand an mich glaubt, werden aus seinem Inneren, wie es in der Schrift heißt, Ströme von lebendigem Wasser fließen. Wer wünscht sich das? Ich wünsche mir das von ganzem Herzen. Und wisst ihr, was Jesus sagt? Wir sollen den Vater bitten. Wie ein Kind, das den Vater bittet um Brot, sollen wir den Vater im Himmel bitten und er wird uns keine Skorpione oder Steine geben, sondern er wird uns den Geist geben. Und deshalb möchte ich jetzt beten und dann lade ich euch ein, dass wir nach vorne kommen während dem nächsten Lied und da gibt es genug Flaschen für jeden und dass du so eine Flasche nimmst und hier im Inneren der Flasche gibt es eine Nachricht von Jesus für dich persönlich. Nimm das, lies das, mach deine Flasche auf. trinkt das Wasser leer und sagt, hey Jesus, so wie du, so wie dieses Wasser in mir eindringt, so wie dieses Wasser meinen Durst stillt, so wie dieses Wasser mich reinigt und alles wegspült, was nicht gut ist und mich füllt, so komm du, Jesus, durch deinen Geist und erfüll du mich, reinige mich, stille du meinen Durst und lass aus meinem Inneren Ströme von lebendigem Wasser fließen. Lasst uns aufstehen. Herr Jesus Christus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass wir nicht einfach durstig durch die Gegend herumlaufen müssen, ohne zu wissen, wo die Quelle ist. Wir bekennen dir, dass wir oft an falschen Quellen getrunken haben, die unseren Durst nicht stillen konnten. Aber wir kommen heute zu dir. Du hast zu uns gesprochen, du hast uns eingeladen und wir wollen deine Einladung nicht einfach ablehnen, sondern zu dir kommen und trinken. Und du hast uns versprochen, Jesus, wenn wir kommen und trinken, dann wirst du unseren Durst nach Liebe, nach Anerkennung, nach Annahme, nach Geborgenheit, nach Sicherheit auch stillen. Mach du das jetzt. Und du hast uns versprochen aus unserem Inneren, wenn wir an dich glauben, werden wir aus diesem Tempel Ströme von lebendigem Wasser fließen, dass Menschen neu belebt werden, dass durch uns, dass Menschen heil werden, dass Menschen ihren Durst gestillt bekommen durch uns. Wir bitten dich, Herr, lass Ströme fließen. Wir können es nicht produzieren. Aber wir bitten dich um deines Namens willen, damit du groß gemacht wirst in dieser Welt, damit du verherrlicht wirst und damit Menschen gerettet werden, damit Menschen deine Größe sehen, damit Menschen dich kennenlernen, damit dein Reich sich ausbreiten kann. Jesus, nur bei dir finden wir das wahre Wasser, das unser Herzen, unsere Seelen wirklich bewässern kann. Danke, dass du unseren Durst stillst. So wie wir dieses Wasser trinken, wollen wir dich trinken, Jesus. Komm, du, erfüll du uns durch deinen Geist. Hilf uns auch in der nächsten Woche weiterzugeben von dem, was wir von dir empfangen haben. Deine Botschaft, deine Liebe, deinen Frieden, deine Menschenfreundlichkeit. Lass es fließen, Herr. Lass es so richtig fließen. Amen.